Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Leiss und Dr. Burak Yildirim.
Es ist ein besonderer Freitag, denn es ist ein besonderer Gast und wir freuen uns total, dass er da ist. Burak sowieso, der kennt ihn nämlich schon ein paar Tage. Ich lerne ihn jetzt erst gerade kennen oder im Vorgespräch ein bisschen. Bin großer Fan und kenne ihn nur aus der Nationalmannschaft und immer dann, wenn mein Lieblingsclub, der 1. FC Köln, gegen RB Leipzig spielt, dann ist er oft endlich wieder zugegen. Herzlich willkommen in dieser Folge, Benny Henrichs, Nationalspieler, RB-Spieler, lange, lange, lange Fußballspieler. Schön, dass du da bist.
Danke auch, dass ich hier sein kann. Wusste ich nicht, dass du kein Fan bist. Mein erstes Leider. Spiel nach der Verletzung, auch gegen FC in der Startelf. Ja. Aber können wir später noch drüber reden. Ja. Auf jeden Fall danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Und der Doc ist auch wieder am Start. Boah, Gilderin. Ja. Schön, dass du da bist. Und es gibt eine schöne, intensive Verbindung zwischen euch beiden. Es ist im Vorwurfgespräch zu spüren und zu merken. Und ich weiß, du bist lange, lange auch Jugendtrainer bei Bayer Leverkusen. Und ich vermute, dunkel, dass es vielleicht auch daher rühren könnte. Und was ich auch schön finde, Benny ist lange auch in Köln-Porz aufgewachsen. Also das heißt, es ist gar nicht so weit weg von meinem Lieblingsclub. Das ist schon mal auch mal ganz gut. Benny, wir haben ein Ritual, Burak und ich. Und wir holen uns ein bisschen rein, immer vor der Folge, bevor wir über dich sprechen und über deinen Weg sprechen und gar nicht so sehr über deinen langen, sensationellen Fußballerweg, sondern das, was am 20. Dezember 2024 passiert ist, ohne Gegeneinwirkung in der 91. Minute im Spiel gegen Bayern München, der Achillessehnenriss. Und das war ein Impact, der, glaube ich, für dich relativ viel verändert hat. Und genau darüber würde ich gerne oder wollen wir so ein bisschen mit dir sprechen und auch, was das mit einem macht, was das mit der Psyche macht und vor allen Dingen, wenn das der Job ist und wenn man weiß, was da alles dranhängt, wofür man geackert hat, wie man dann wieder zurückkommt und wie man das auch mental schafft. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf und stell dir die Ritualfrage, die ich normalerweise zuerst an Burak stelle, nämlich, wie war denn dein Mental Health Moment dieser Woche?
Ich glaube, ich muss dazu sagen, der ist vielleicht ein bisschen eigen. Wir haben jetzt gegen Stuttgart gespielt, haben auswärts gespielt am Wochenende, am Sonntag und haben da 1-0 verloren. Ich habe knapp 5 Minuten gespielt, wurde eingewechselt und ich muss ja auch sagen, dass ich nach der Verletzung nicht so viel gespielt habe und ich vielleicht auch ein bisschen Zeit brauche oder gebraucht habe. Und bei den Spielen ist es dann immer so, dass die Spieler, die weniger spielen, danach noch Läufe machen müssen. Und in der Regel ist es dann so, dass sich nie jemand darüber freut. Das heißt, die Einwechselspieler müssen dann immer noch Läufe machen. Je nachdem, wie viel du gespielt hast, musst du mehr Läufe machen oder weniger. Und ich war dann da in Stuttgart und habe mich schon darüber aufgeregt, dass ich Läufe machen muss. Und hatte dann so ein Geistesblitz, so ein Gedanke, der mir gesagt hat, ey, guck mal, wo du vor einem Jahr warst. Du konntest nicht mal gehen, selbst wenn ich wollen würde. Ich konnte einfach nicht. Und ich habe jetzt die Chance, einfach zu laufen. Das war dann so einfach so mein Kopf und da ist dann so ein Gefühl von Dankbarkeit einfach eingetreten, weil ich dann halt weiß, was ich durchgemacht habe und wo ich dann jetzt bin.
Krasser Moment, kann ich mir gut vorstellen. Gab es auch Reaktionen dann irgendwie von den Fans nochmal? Oder ist das etwas, das sie anders ausdrücken, dass du wieder da bist? Ich glaube, da freut sich jeder drüber. Haben sie da
ja gut informiert? Ja, also gut, das war so ein Moment sowieso für mich, ne? Und da rede ich dann nicht großartig drüber. Ich glaube, generell, was man sagen kann, bei meinem Comeback ist schon sehr, sehr viel passiert. Also die Fans haben mich empfangen. Es war nach 392 Tagen war ich tatsächlich das erste Mal wieder im Kader nach der Verletzung. Und es war auch dann gegen Bayern bei einem Heimspiel und Fans haben Banner gemacht für mich. Fate over 4. Geduld zahlt sich aus, Benny. Und haben halt dann auch sehr auf meinen Namen gerufen, was schon sehr emotional war für mich und haben dann 5-1 verloren in dem Spiel. Dann glaube ich, war auch nicht wirklich beim Trainer im Kopf, dass er mich irgendwann reinbringt. Und ich hatte dann zuerst eine Woche später gegen Heidenheim haben wir auswärts gespielt und habe dann gesagt, ich war jetzt so lange raus, ich hätte so gerne ein Spiel gehabt zu Hause, bei unseren Fans, wo meine Familie da ist, wo meine Freunde da sind. Mensch, mein Comeback feier und da haben wir halt in Heidenheim gespielt. Ich habe eigentlich gesagt, es kann nicht sein, dass ich jetzt da mein Comeback feier. Meine ganzen engen Leute sind auch nicht da und dann bin ich aber da reingekommen, da auch knapp 5 Minuten gespielt. Das war so von Emotionen überwältigt, hatte gar keine Kontrolle mehr auch. War die ganze Zeit am Weinen, weil ich dann auch erstmal realisiert habe, was ich durchgemacht habe, wo ich jetzt wieder bin. Und ich glaube, dass man da schon viel durchgemacht hat und sehr viel Liebe und Support auch empfangen hat.
Toll. Danke, dass du uns da mitgenommen hast und dass du uns da jetzt schon mal hast dran teilhaben lassen. Und auch den Hinweis, ganz schön, dass man überhaupt wieder laufen kann. Ich glaube, da haben viele ihre Erfahrungen mitgemacht. Danke erstmal dafür, Benny. Wir kommen gleich wieder zurück zum Hauptthema. Wie war es bei dir, lieber Burak? Wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Der war auch schön, medizinisch angehaucht und interessanterweise, also wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch, bevor wir in die Sendung gegangen sind und da haben wir uns über die Mental Health Momente der Woche noch nicht ausgetauscht. Deshalb finde ich es toll, dass der Benny gerade das Wort Dankbarkeit genutzt hat, weil das ist für mich fast die ideale Vorlage in meinen Mental Health Moment der Woche. Ich war, wie es sich natürlich für den einen oder anderen Mediziner gehört, auf einer Fortbildung, durfte selber einen Vortrag halten, habe aber auch einen sehr interessanten Vortrag lauschen dürfen, eines Kardiologen aus Köln. Der war eigentlich so als Special Guest dabei, weil die Veranstaltung war natürlich von Orthopäden für Orthopäden. Aber der Kardiologe war ja so ein bisschen zur Auflockerung, möchte ich fast sagen, da. Und der hat mehrere Studien mitgebracht und eine Studie war sehr spannend und da ging es auch um das Thema Dankbarkeit. Und zwar hat man 2 Gruppen von schwer herzkranken Patienten aufgeteilt, die komplett ausbehandelt waren. Also das heißt medikamentös etc. pp. Waren die komplett fertig mit der Behandlung. Es gab sozusagen nichts mehr, was man noch ergänzen konnte. Und dann hat man eine Studie gemacht, einen Versuch gemacht, dass man eine Gruppe sozusagen für 6 bis 8 Wochen hat einfach machen lassen. Alt, normaler Alltag. Und die 2. Gruppe an Herzkranken durfte oder musste im Rahmen der Studie ein Dankbarkeitstagebuch führen. Und alles eintragen in dieses Dankbarkeitstagebuch, was in den folgenden 6 bis 8 Wochen erwähnens- und eintragswert war. Und dann hat man nach 8 Wochen oder während dieser 8 Wochen über ein Gerät die Leistung des Herzens gemessen. Und die Herzleistung der Gruppe, die das Dankbarkeitstagebuch geführt hat, war signifikant besser als von der anderen Gruppe, ohne dass man therapeutisch irgendwas anderes noch ergänzt hat. Und deshalb ist das Thema Dankbarkeit auch in dem Zusammenhang medizinisch wertvoll und sollte vielleicht auch sogar rezeptiert werden, wenn man am Ende des Tages selber die Dankbarkeit nicht so aufbringt. Aber im Grunde ist es natürlich so, dass man sich über viele, viele kleine Dinge, die für uns sehr selbstverständlich sind, genauso dankbar zeigen kann oder vielleicht auch sollte, wie über die Dinge, die man erreicht und die vielleicht auch einen längeren Atem brauchen. Aber war natürlich jetzt, wie gesagt, eine ideale Vorlage und das war mein Mental Health Moment der Woche.
Super schön, wenn du die Dankbarkeitspille entwickelst mit irgendjemandem, dann sagst du Bescheid, ne? Dann
ja, ich habe ja schon, das Getränk dazu.
Ja, stimmt.
Man kann sich ja Glück in wahrsten Wortes antrinken mit Tonin, wenn ich das mal
das
kurz fallen lassen darf.
Das ist was anderes als Dankbarkeit, Doki. Das ist was anderes als Dankbarkeit. Also du könntest noch einen draufsatteln, wenn du möchtest.
Ich versuch's. Und wie war deine Woche, Mike?
Die war gut, grundsätzlich gut, aber ich hatte just heute, nämlich exakt eine halbe Stunde vor unserer Aufzeichnung, mitten in der Vorbereitung eigentlich für heute, gab es einen Mental Health Moment der Woche, der so schrecklich war. Also sowas habe ich lange nicht erlebt. Unsere Tochter ist 3,5 und die ist wirklich nach Hause gekommen und es war alles in Ordnung. Und eine halbe Stunde später war Terror. Nur Schreierei, nonstop. Und niemand wusste eigentlich, was eigentlich los war. Ich will es gar nicht zu lange ausführen, weil es hat wirklich mit uns allen hier so viel gemacht, weil das noch nie auf diese Art und Weise und so intensiv passiert ist. Also jeder von uns, jeder, der Vater wird oder ist, irgendwann kommt mit solchen Situationen natürlich in Berührung. Aber es hat so eine Qualität, wo du dann einfach da sitzt und denkst so, was mache ich jetzt? Was geht jetzt? Also irgendwann muss das doch mal enden. Und dann war noch Badezeit und das endete dann damit, dass ich sie aus der Badewanne rausholen musste. Und du weißt, wie glitschig so Kinder dann sind, wenn die so klein sind, ne? Musst du noch aufpassen, dass die nicht irgendwie aus der Hand gleiten. Vor allem, wenn die Wut in sich haben. Was für Kräfte die entwickeln können. Also es waren alle irgendwie komplett aufgelöst. Allen hat es irgendwie, mit allen hat es irgendwie was gemacht. Und dann war kurz Pause und Abendessen. Da hatte sie sich ein bisschen beruhigt und dann kam raus, dass wir die Situation falsch eingeschätzt hatten. Weil im Kindergarten ist so viel los gewesen. Die haben einen Ausflug gemacht, dann ist wohl der Bus verpasst worden. Das hat sie uns dann erzählt mit 3,5, dass das sehr lang gewesen ist und was da alles passiert ist. Und wir dachten so, fuck, okay, krass, alles klar, die ist so müde, die ist so drüber, da ist nichts mehr möglich. Einfach nichts mehr möglich. Und wir wussten natürlich logischerweise dann auch, was in der nächsten Zeit zu tun ist. Und dann kam sie nochmal zu mir und sagt, Papa, ich liebe dich. Und Mama, dich liebe ich auch. Gute Nacht. So. Und dann stehst du da wirklich als erwachsener Mann, als erwachsene Frau und die rennen nur die Tränen runter, weil du denkst so, okay, es kann so einfach sein am Ende. Aber letztendlich, was der Treiber dafür war, das bleibt ja normalerweise im Verborgenen, nämlich, dass es einfach viel zu viel war an diesem Tag. Und ihr könnt euch vorstellen, das war dann logischerweise einfach auch ein Mental Health Moment der Woche, der dann gut endete, mit einem schönen Happy End. Aber bis dahin war es schon ein gewaltiger Schritt, muss man sagen. Ja, so war es bei mir diese Woche.
Ja, wunderbar.
Ja, am Ende dann, ja.
Am Ende, genau.
Benny Burak, vielleicht holt ihr unsere Leute da draußen mal so ein bisschen mit rein. Woher kennt ihr euch? Wie lang kennt ihr euch schon? Und was verbindet euch miteinander? Vielleicht fängt Benny mal an, weil ich glaube, euch gibt es ja schon ein wenig länger miteinander. Und ihr habt es auch noch angedeutet. Benny, wie lange kennst du Burak? Und wie ist deine Erinnerung an Burak und die ganze Zeit, die ihr miteinander verbracht habt?
Es so zustande kommt, dass ich 2004 zu bei Leverkusen gewechselt bin von Ports. Von der Spielvereinigung Ports bin ich nach Leverkusen gewechselt, nachdem ich dann Probetraining gemacht hatte und habe dann seit der U8 in Leverkusen auch gespielt und hatte dann in der U10 das Glück, dass der Yildirim mein Trainer war und war dann ein Jahr lang mein Trainer. Und wie sich sowas halt dann entwickelt im Fußball sowieso, bin ich dann Profi geworden und habe die ganze Jugenderfahrung in Leverkusen durchlaufen, jede Mannschaft auch mitgenommen und von der U8 in die jede Jugendmannschaft gespielt. Und dann im zweiten Jahr oder direkt im ersten, weiß ich gar nicht mehr genau, war es so, dass Burak dann der Arzt war bei den Profis schon. Und war halt dann für mich sehr ungewohnt, weil ich nur als Jugendtrainer kannte. Als mein Trainer war ich 10. Dann habe ich einen Sprung zu den Profis geschafft. Und der war Mannschaftsarzt, also auch in einer ganz anderen Funktion. War für mich, beziehungsweise für uns, Spieler, die dann aus der Jugend kommen, sind, ich glaube, somit das Schwierigste war, zu akzeptieren, dass es nicht mehr Herr Yildirim ist, sondern Burak. man lernt das halt so oder man hat das damals so gelernt in der Jugend und das war halt so eine Respektsache. Und ich weiß nicht, es ist halt auch, wenn du Profi bist und dann vor tausend von Leuten spielst, wenn du dann einen Trainer von früher siehst, dann ist es schon so, dass du noch so diese Respektsache in dir hast und eher dieser kleine Junge bist und dann dieses Switch von Herr Yildirim zu Burak war schon sehr schwer.
Okay, das heißt 2004, so lange kennt ihr euch schon. Burak, wie war das für dich? War es für dich auch ungewohnt, wenn du Benny dann erst trainiert hast und quasi wirklich als Pimp kennengelernt hast? Damals wahrscheinlich schon recht groß, aber trotzdem sehr jung und dann bist du der Arzt und dann, es ist natürlich eine weirde Situation irgendwo, wahrscheinlich auch für dich, oder?
Ja, das ist schon sehr ungewöhnlich, wenn man diese Verbindung hat, weil ansonsten was ist natürlich für mich so gewesen, dass ich ja sehr lange parallel gearbeitet habe. Das heißt, ich war während meiner Ausbildung zum Facharzt, war ich immer noch als Trainer aktiv. Also ich habe das ja im Grunde in Leverkusen angefangen mit 18 Jahren, 1996. Und habe das parallel zum Abi gemacht, parallel zum Studium, parallel zur Facharztausbildung. Und über diesen Zug kamen dann auch irgendwann die ersten Spieler in die Praxis damals. Und teilweise waren die Dialoge folgendermaßen: Trainer, du bist doch auch Arzt, kannst du nicht mal nach meinem Knie gucken? Ja, so nach dem Motto. Und das Lustige war, dann kamen irgendwann auch Spieler von Bayer Leverkusen über Empfehlungen meistens von Physiotherapeuten. Und dann hat sich halt der Verein wahrscheinlich gedacht, dann können wir den Bock auch eben zum Gärtner machen und den Trainer, den Jugendtrainer zum Mannschaftsarzt. So, und wenn dann natürlich Spieler kommen, die man selber früher trainiert hat, das ist schon auch was Besonderes, ne? Also ich formuliere das natürlich immer gerne ein bisschen humorvoll und ich sage dann, manche Spieler durfte ich ein Jahr trainieren, manche Spieler auch teilweise 3 Jahre. Und ich sage dann immer, da sieht man, dass ich den Erfolg dieser Spieler nicht verhindern konnte als Trainer. Und das hat Gott sei Dank bei Benny auch funktioniert, dass ich den Erfolg nicht verhindern konnte. Aber nein, es ist schon eine besondere Situation. Und man fühlt sich grundsätzlich natürlich zu jedem Spieler, den man betreuen darf, fühlt man sich verpflichtet. Aber es ist natürlich, wie gesagt, was anderes, einfach von der Emotionalität auch, wenn man weiß, dass man eben den Spieler zum Teil mit 10, 11, 12 Jahren unter der Fittiche hatte. Und ich hatte ja dann das Glück, dass das bei mehreren Spielern dann funktioniert hat, mit denen ich den dann auch direkt in Leverkusen zusammenarbeiten konnte. Und von daher, war es eine sehr besondere Zeit. Und man sieht ja dann auch in dem Zusammenhang, auch nach dem Wechsel von Benny zum einen Richtung Monaco, zum anderen dann jetzt zuletzt nach Leipzig, dass die Verbindungen da nicht abreißen und irgendwo ist eine gegenseitige Wertschätzung da. Es ist sicherlich ein gewisses Vertrauen da, sonst kommt man nicht zusammen oder einfach nur zum Quatschen. Das geht natürlich auch, aber wir hatten ja dann auch, beruflich dann auch über Leverkusen hinaus dann die Situation, dass wir uns nochmal gefunden haben.
Und das ist ja ganz schön, weil du hast dich irgendwann selbstständig gemacht, du hast warst lange erst in einem anderen Klinikkonstrukt unterwegs, dann hast du jetzt das Auto Sports Lab in Polheim und betreust ja viele Profiathleten, immer noch viele Profifußballer, aber auch logischerweise Menschen, die einfach zu dir kommen, so wie du und ich, oder ich, war ja auch schon bei dir. Und insofern gab es ein wenig einen Seitenwechsel. Lass uns doch mal so ein bisschen einfach in die Situation reingehen. Hab's schon mal gesagt. Also kurz vor Weihnachten 2024, man denkt so, ach, bald geht es in den Urlaub, bisschen frei, bisschen entspannen, Weihnachten mit der Familie. Und das gegen Bayern München ist ja auch nicht so doof, gegen Bayern zu spielen. Macht sich ja auch wahnsinnig viel Spaß, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und dann ist die 91. Minute und dann macht's Knall. Magst du vielleicht, Benny, mal erzählen, was passiert in so einem Moment? Registriert man das überhaupt? Weiß man als Profifußballer, da ist jetzt irgendwie was kaputt und weiß man in so einem Moment schon, das dauert jetzt wahrscheinlich lange? Oder ist das Gespür da in dem Moment noch gar nicht da?
Ich glaube, dass das da schon ein bisschen vorangefangen hat bei mir, weil du hast halt das Spiel und es war sowieso so ein turbulentes Spiel. An der ersten Minute geht Bayern in Führung, in der zweiten Minute machen wir einen Ausgleich und das Spiel entwickelt sich dann in so eine Richtung, dass du nach 93 Minuten ein 5-1 für Bayern da stehen hast. Und ich aber das ganze Spiel über gespielt habe und verschiedenste Zweikämpfe hatte, Tacklings, war wirklich in verschiedensten Fußballsituationen einfach drin und dann habe ich halt in der 95. Minute bei einem Richtungswechsel ohne Gegnereinwirkung so ein unfassbar lautes Knallen gehört. Hatte dann so das Gefühl, dass meine Wade so in zwei geteilt worden ist quasi und das war halt dann für mich auf dem Platz direkt klar, boah, mit diesem Knall und diesem Gefühl, das kann keine kleine Verletzung sein. Und bei mir ist es auch der Fall, dass ich vorher nie verletzt gewesen bin. Ich hatte mir nie was gerissen, musste nie operiert werden. Und in dem Moment war mir schon klar, das hat sich nicht gut angefühlt, das sieht nicht gut aus. Und ich wurde dann ja nach langer Behandlung auf dem Platz, wo mir der Schuh aufgeschnitten worden ist, wo der Thompson-Test stattgefunden hat. Und das ist so ein Test, wo du in die Wade drückst. Bruder, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage jetzt.
Ja, wunderbar,
da wird in die Wade gedrückt und geguckt, ob der Fuß noch Bewegung hat. Weil normal, wenn du da reindrückst, dann bewegt sich der Fuß so ein bisschen nach oben. Und das war halt in dem Moment nicht der Fall. Der Arzt hat mir dann schon auf dem Platz gesagt, das ist wahrscheinlich die Achillessehne. In dem Moment hast du es sowieso nicht wahrgenommen, weil du da auch voller Emotionen warst. Und man konnte sich da gar nicht beruhigen. Wurde dann in die Kabine transportiert und da habe ich ein bisschen beruhigt. Und da habe ich halt dem Arzt auch gesagt, ich glaube, es war nur der erste Schock. Es kann gar nicht sein, dass die Achillessehne gerissen ist. Ich war da aber schon in diesem grauen Schuh, in diesem großen Boot und konnte damit einigermaßen gehen. Habe auch gesagt, wenn die gerissen ist, dann kann ich ja nicht gehen. Aber ich glaube, so was mir auch noch richtig wehgetan hat, wie du es gesagt hast auch. Es war halt so kurz vor Urlaub. So, ja, eine Minute bevor der Urlaub anfängt eigentlich. Mhm. Und für mich ist Urlaub extrem wichtig, weil du da halt sehr viel Zeit nachholen kannst, die du als Fußballer sonst nicht hast. Kannst vor allem Zeit mit deiner Familie und mit deinen Freunden nachholen. Und ich hatte schon mit meiner Familie alles geplant. Die waren auch schon teilweise auf dem Weg nach Frankreich. Ich habe uns da ein Haus geholt und wir wollten da 2 Wochen bleiben, auch mit Oma dann einfach so ein Familienurlaub zusammen haben. Und ja, ich hatte da auch so direkt das vor Augen, dass das halt nicht zustande kommen wird. Ich habe dann noch einige Tage in München verbracht und hatte dann auch nach dem MRT einen Tag danach die Gewissheit, dass die Achillessehne gerissen ist und hab dann Weihnachten zum Teil im Krankenhaus verbracht, anstelle von meiner Familie im Urlaub in Frankreich.
Du hast gerade gesagt, das hat vorher schon ein bisschen angefangen. Also klar, Spiele gegen Bayern München, kann ich mir vorstellen, sind besonders intensiv, weil allein die Spielweise auch der Bayern und dann hast du natürlich auch Spieler drin, die es ernst nehmen, die schnell sind, die austrainiert sind, die einfach auch eine Klasse logischerweise haben und eine gewisse Körperlichkeit und natürlich auch mit allen Wassern gewaschen sind. Und wenn du sagst, es hat vorher schon begonnen, hast du da schon vorher auch ein ungutes Gefühl gehabt, weil du gedacht hast, so, boah, jetzt komme ich auch langsam an die Grenzen der Körperlichkeit, was ja total normal ist in so einem Spiel. Kann das sein, dass das vielleicht auch damit ein bisschen zu tun gehabt hat, dass der Körper dann einfach auch gesagt hat, bisschen viel? Und ich meine, die Spielweise von RB Leipzig ist ja jetzt auch nicht so, wir stellen uns hinten rein und stellen den Bus davor, sondern ihr seid ja auch schon relativ aktiv nach vorne.
Ja, klar, wir versuchen schon mitzuspielen, ist relativ egal gegen wen. Und für mich was ich damit meinte, war eher so, dass ich das ganze Spiel gespielt habe und verschiedene Situationen habe und gar nichts gespürt habe. Und deswegen kam auch die Verletzung und dieser Achillessehnenriss aus dem Nichts. Also aus dem kompletten Nichts für mich, weil davor die ganze Zeit gespielt habe, sowohl bei RB als dann auch in der Nationalmannschaft, da habe ich auch wieder mein erstes Spiel von Anfang an gemacht nach der EM und hatte echt ein gutes Gefühl. Und wie halt der Fußball dann so ist, schreibt dann halt so irgendwo seine eigenen Geschichten und damit habe ich nicht gerechnet, aber musste es halt dann so akzeptieren, dass es so gekommen ist.
Und das wäre nochmal eine nächste Frage gewesen. Wie akzeptiert man das? Also ich meine, was für Gedanken, du hast gesagt, du warst noch ein paar Tage in München. Was geht dann in einem vor? Ist das elementar oder denkt man da erstmal, naja, muss ich die Verletzung erstmal hinkriegen? Oder macht das direkt mit jemandem was, also speziell mit dir?
Ich glaube, es ist vor allem so ein Mix. Ich glaube, am Anfang brauchst du erstmal diese Gewissheit, diese hundertprozentige Gewissheit mit einem MRT-Bild vielleicht, dass die Achillessehne durch ist, weil dann kannst du dich auch darauf einstellen. Ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt hoffst du auch irgendwo nochmal, dass es vielleicht nur eine Fehleinschätzung war. Ich glaube, bei mir war es relativ klar in dem Moment, wo ich ins MRT gegangen bin, weil ich hatte dann diesen Schuh abgelegt und habe versucht zu gehen, aber da ging gar nichts. Also der Fuß war gefühlt wie taub, konnte den nicht aufsetzen, hatte einfach keine Kraft und kein Gefühl in dem Fuß. Und gut, dann habe ich halt die Bilder gesehen und ich finde MRT-Bilder oder generell so Ultraschallbilder, wenn du nicht zu sehr drin bist in diesem Thema, finde ich schon manchmal schwer zu lesen. Und bei dem muss man aber sagen, das war halt relativ klar, da hat man schon gesehen, okay, die ist einfach geteilt, die Achillessehne, das ist ein fettes Loch drin und das ist einfach geteilt und glaube, gerade am Anfang der Verletzung ist es dann vor allem für den Kopf so, dass du dir selber sagst, ich bin derjenige, ich werde nach 5 Monaten zurückkommen, ich werde schneller sein als jeder andere. Man nimmt sich so viel vor und man ist aber extrem motiviert. Zumindest war es bei mir so, auch unter der Voraussetzung, okay, es ist meine erste Verletzung, ich weiß gar nicht, wie ich damit umzugehen habe. Ich glaube, ja, wenn man dann so viel durchgemacht hat wie ich und so viel erlebt hat, sieht man das Ganze ein bisschen anders irgendwann. Man macht sich sehr, sehr viele Gedanken und man nimmt sich schon viel vor, aber am Ende ist es, glaube ich, extrem wichtig, wie der Mindset ist und dass du halt Sachen hast in dieser Verletzung, die dich stärken, die dir Kraft geben und dass du da auch wirklich dran bleibst und auch nicht müde wirst. Es gibt verschiedenste Sachen, die du machen kannst oder die du sein lassen solltest in so einer Verletzung. Das habe ich dann auch alles gelernt, aber ich glaube, vor allem wichtig ist auch, dass du relativ schnell akzeptierst, okay, das ist jetzt die Verletzung, das ist passiert. Wie kann ich damit umgehen? Was kann ich jetzt machen? Und dich relativ wenig damit beschäftigst, warum passiert mir das jetzt? Ich war so gut drauf. Warum bin ich jetzt so lange raus? Ich glaube, dass es eher so eine Richtung geht.
Jetzt bist du ja gewohnt, bevor ich noch eine Frage an Burak hatte, jetzt bist du ja gewohnt, dass, hast du gerade eben noch so ein bisschen angedeutet, dass man als Fußballer ja auch ein Challenger ist irgendwo. Und du hast gerade gesagt, dass, naja, also ich schaffe das in 5 Monaten, wenn andere das in 8 schaffen, schaffe ich es in 5. Und Challenge accepted wird schon irgendwie gehen. Und dann kommt aber trotzdem der Moment, hast du es auch gesagt, wo es für Dinge, verschiedene Dinge gibt, die dann ins Spiel kommen, die wichtig sind, dass man sie macht, mal abgesehen von Reha, um einmal zu akzeptieren, dass das vielleicht auch nicht sein kann nach 5 Monaten oder zu akzeptieren, dass es eben so lange braucht, wie es braucht. Und was war das wichtigste Tool, das du genutzt hast, abgesehen von der Reha, um dich langsam wieder nach vorne zu hangeln?
Ich glaube, für mich extrem wichtig war mein Glaube. Der hat mir schon sehr, sehr viel Kraft gegeben in dieser Zeit. Ich glaube, auch etwas, was du auch noch gar nicht draußen lässt, weil ich jetzt hier in diesem Podcast zum ersten Mal teile. Ich habe auch am Spieltag gegen Bayern, ich habe so ein Buch von meinem Pastor bekommen, wo du immer so ein bisschen reinschreibst, den Vers des Tages, deine Gedanken, dafür bist du dankbar. Und ein Gebet. Und da habe ich halt dann reingeschrieben, weil es auch genau an diesem Tag dann das Buch voll war. Ich habe so 2 Seiten voll geschrieben und wie dankbar ich bin und dass wieder ein Jahr vorbeigegangen ist und ich nicht verletzt war und ich meinen Traum leben darf. Und genau dann am Abend sieht er sowas, dass ich mir die Achillessehne reiße. Ich habe auch dann direkt immer so einen Satz von meiner Mutter im Kopf, der, ich sagte mal auf Englisch, wie meine Mutter mir den immer gesagt hat, God works in mysterious ways, but he works. Und das ist so ein Satz, ich glaube, man muss nicht immer alles verstehen, aber einfach vertrauen. Vertrauen darauf, dass Gott einen Plan hat, und das habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mir sehr viel Kraft gegeben hat, auch in dieser Verletzung. Gerade am Anfang, wo dann auch diese Motivation da ist, dann bist du voll drin. Es gibt dann immer auf und ab, und mit jedem Rückschlag, der mehr kommt, fällst du vielleicht dann nochmal tiefer in so ein Loch und willst dich wieder rauskämpfen. Und du musst da schon viele Sachen haben, die ich aufziehen können, wo du dann wieder nachgreifen kannst. Und bei mir ist es auf jeden Fall so gewesen, dass der Glaube mir viel Kraft gegeben hat.
Danke, dass du das hier an der Stelle mit uns geteilt hast. Ich glaube, das ist ja ein super, super privates Thema. Gibt den einen oder anderen Fußballspieler, der auch drüber spricht, oder den anderen, einen oder anderen Menschen, der in der Öffentlichkeit steht. Mit Burak habe ich das Thema hier im Podcast sogar auch schon besprochen. Das ist vielleicht auch gleich mal eine schöne Brücke rüber zu Burak. Hattest du schon am Anfang auch zu Benny Kontakt, als das relativ frisch war, weil ihr kennt euch lange, und ich glaube, er spüren zu können, ohne dass ich es weiß. Es ist tatsächlich so, dass ihr vielleicht einfach auch eine gewisse Nähe miteinander habt und ein gewisses Vertrauen, dass du da schon relativ früh involviert warst. Und wie waren deine Gedanken in dem Moment, wo du erfahren hast davon, wie schwer sich Benny verletzt hat?
Also grundsätzlich ist für uns, die in diesem Milieu arbeiten dürfen, Verletzungen natürlich immer scheiße. Ne? Also egal, ob man jetzt die Mannschaft betreut, ob man einen Athleten oder eine Athletin persönlich betreut, das spielt eigentlich fast keine Rolle. Verletzungen sind einfach jedes Mal scheiße. Anders kann man es gar nicht ausdrücken. Jetzt muss man natürlich wissen, nach Achillessehnenverletzung ist dann auch nochmal Königsdisziplin, weil rein anatomisch oder funktionell betrachtet ist die Achillessehne die stärkste Sehne im Körper. Also nur damit man sich das vorstellen kann, die Zugkraft beträgt ungefähr 700 bis 800 Kilogramm. Ne? Damit kannst du einen ausgewachsenen Eisbär oder einen Fiat 500 abschleppen, ohne dass sie kaputt geht. Das heißt also, da muss schon entweder ein ungünstiger Winkel passieren, weil die wenigsten, und Benny hat es ja selber auch gesagt, es ist ja sozusagen ohne Gegnereinwirkung passiert, also mit anderen Worten, ohne dass er einen Tritt abbekommen hat, was insgesamt auch selten passiert. Also wenn ich bedenke, wie oft Spieler aktiv auf die Achillessehne einen Stollenabdruck bekommen und auch teilweise richtig so der Fuß über die Achillessehne mit dem Schuh rutscht und es passiert nie was, außer natürlich eine Fleischverletzung, dann ist es manchmal auch für uns immer wieder verrückt zu sehen, dass so eine Art Ausfallschritt, ne, so ein Step Back quasi, dafür sorgt, dass diese starke oder eben stärkste Sehne im Körper reißt. In dem Moment, wo man das hört, und da spielt es eben keine Rolle, wie ich es eben sagte, ob man da selber involviert ist oder nicht aktiv, weiß man, das ist hart. Aber, und das ist letztendlich das, was ich für mich immer gelernt habe, egal wie hart oder wie ausgeprägt eine Verletzung ist, wenn man Erfahrung in diesem Bereich hat, dann weiß man, es ist keine Frage, ob der Spieler zurückkommt, sondern in der Regel nur wann. So, und das ist auch wichtig für uns, grundsätzlich in der Reha von Anfang an zu vermitteln. Ne? Weil letztendlich fängt man von Tag 0 oder Tag 1 an zu zählen. Man weiß, es wird ein langer Weg. Und für uns ist eigentlich wichtig, dass man sofort auch die Zuversicht vermittelt. Ich habe es bisher immer so gehalten, egal ob ich nah an den Spielern dran war oder etwas weiter weg, außer natürlich bei den Spielern, die man unmittelbar betreut, als Vereinsarzt zum Beispiel, dass ich mich einschalte aktiv. Weil erstens haben die unheimlich viel um die Ohren. Alleine schon so ein Hormondilemma in der Birne, dass man zum Teil auch Genesungswünsche oder Angebote, hör mal, ich bin immer für dich da, gar nicht wahrnimmt. Ne? Man ist so im Tunnel, genauso wie es in der aktiven Zeit ist, dass man im Tunnel ist, zum Beispiel vor einem Spiel. Da bringt es auch nichts, 100 Nachrichten zu schreiben, ne? Oder vor dem Spiel und so. Da muss man einfach, wie sagt man immer so schön, da muss man die Athleten einfach in Ruhe lassen und machen lassen. Und deshalb halte ich mich meistens zurück. Ich äußere natürlich mein Mitgefühl, weil das hat grundsätzlich auch jeder in dieser Situation verdient. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass natürlich die Spieler, die ich auch eng betreuen durfte, mit denen ich einfach einen Kontakt habe, die wissen, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen können. Und dementsprechend muss man auch sagen, die medizinische Abteilung bei RB Leipzig gehört zu denen, die am besten strukturiert sind und am besten auch organisiert sind. Personaldichte, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also da weißt du ganz genau, der Spieler, in dem Fall Benny Henrichs, ist optimal versorgt. Es passiert in München, die Kollegen von der Nationalmannschaft, also in dem Fall auch die Ärzte von der Nationalmannschaft, sind mit vor Ort. Das heißt, da kann medizinisch, wie man so schön sagt, nichts passieren. Und wenn man irgendwo in einer gewissen Art und Weise mit anpacken kann, dann, wie gesagt, wissen das die Spieler und können sich auch dementsprechend jederzeit melden. Und deshalb ist der erste Kontakt meistens in der Regel kurz und knackig. Und in der Folgezeit, wenn sich dann Situationen ergeben, wo man zum Beispiel auch wir mit unserer Expertise in Pulheim, wenn wir mit anpacken dürfen, dann kommt das zu einer gewissen Zeit und in einer gewissen Phase der Reha. Und dann sind wir natürlich, wenn wir gebraucht werden, sind wir zur Stelle.
Aber du hast es bestimmt schon wirklich oft erlebt, dass dann ja Spieler auch unterschiedlich mit so einer Verletzung umgehen, nicht nur mit der Physis, sondern auch mit der Psyche. Da vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu Benny. Du hast es gerade eben so ein bisschen angetuscht und hast gesagt, von da an ging dann quasi mit Hilfe deines Glaubens trotzdem aber eine Berg- und Talfahrt weiter. Kannst du die beschreiben? Wie hast du das empfunden? Was war Berg, was war Tal?
Sehr schwer zu beschreiben, weil ich glaube, ich generell für mich habe schon mal ein ganz anderes Gefühl jetzt dafür, was Verletzungen ausmachen. In meiner Karriere seitdem ich im Profibereich bin oder generell in meiner Karriere, habe ich das bis jetzt immer so wahrgenommen, wenn sich mal verletzt hat, aber nie wirklich verinnerlicht. Das war halt dann für mich so, der hat sich jetzt immer das Kreuzband gerissen, gute Besserung und hoffe, komm schnell zurück. Dann ist mein Job quasi getan. Aber was der Spieler dann wirklich durchmacht, und das ist halt so ein bisschen das, was ich jetzt viel besser verstehen kann, das ist schon viel und hat ein ganz anderes Gefühl jetzt für Verletzungen. Ich glaube, gerade was diese Achillessehnenverletzung angeht, weil du da, ich glaube, in meiner Zeit haben schon 3 andere Spieler in der Bundesliga nach mir die Achillessehne gerissen. Und das ist schon schwer, weil man da schon viel durchmacht. Ich glaube, gerade am Anfang hast du so ein Hoch, dann direkt nach der Verletzung ist auch ein bisschen schwer zu erklären, weil du kriegst eigentlich die Verletzung mitgeteilt und ja, dann bist du eigentlich erstmal down, aber das switcht relativ schnell um in so einen Modus, okay, ich komme früher zurück als alle anderen, ich werde stärker sein und schneller und besser, bis halt dann die Realität einkickt. Und das hat halt Buruk dann auch oft gesagt, es sind halt Sachen, ich habe so das Gefühl, ich kämpfe halt gegen etwas an, was ich nicht gewinnen kann. Ich trainiere in diesen Schmerz hinein und ich habe keinen Einfluss auf diesen Schmerz, weil es geht jetzt weder darum, dass meine Muskeln wachsen oder dass die Achillessehne wieder zusammenwächst, nee, es geht nur darum, dass ich gerade trainiere und ich Schmerzen habe. Und es war dann halt bei mir so, normalerweise sollte man nach knapp 2 Monaten die Krücken weglegen und den Schuh auch langsam weglegen, wieder ins Gehen kommen, und habe es dann probiert, aber ich hatte so viel Schmerzen, ich konnte nicht ansatzweise gehen, dass ich dann nach einer Zeit nochmal 3 Ärzte in München aufgesucht habe und dann nur auch den Arzt, der mich schon bei der ersten OP operiert hatte, und die 3 Ärzte mir dann nochmal gesagt haben, okay, du musst nochmal operiert werden. Und Ja gut, du musst dir vorstellen, ich wurde noch nie operiert, ich hatte dann nie was zu tun und jetzt werde ich in 4 Monaten 2-mal operiert. Auch noch an der gleichen Stelle. Das macht natürlich etwas mit dir und da macht man sich schon viele Gedanken und hat schon Angst auch ein bisschen davor. Aber ich glaube, das sind dann Sachen, auf die hast du dann keinen Einfluss. Und dann geht's wieder darum, okay, es ist jetzt so, du musst akzeptieren, wie gehst du damit um? Und ich weiß noch genau, nachdem ich die 2. OP hatte und dann das erste Mal wieder im Gym war, hatte ich eigentlich so ein Gefühl von Erleichterung, weil es dann wieder alles geklappt hat, aber auch so ein Schmerz in mir, weil ich eigentlich weiß, okay, so hätte das schon vor 2 Monaten sein müssen. Und ja, es ist halt dann auch schwer im Nachhinein zu sagen, okay, hätten wir das nach Schema A gemacht, dann wäre das und das so und so passiert. Ich glaube, man muss dann in dieser Reha-Phase schon sehr, sehr viel durchmachen. Auch mal ein Satz, den du eben gesagt hast, es wird dann kommuniziert, nicht ob du zurückkommst, sondern wann du zurückkommst. Auf den verschiedenen Etappen, in denen du bist, die du durchgehst, musst du auch verschiedenste Sachen hören. Ich weiß noch, dass ich einmal hier mit unserer Ernährungsberaterin bei RB ein Gespräch hatte, die auch strenger war mit mir, weil es nach der Urlaubszeit war und ohne Fußball und dann im Urlaub, dann
schmeckt es auch gut.
Klar. Schmeckt es auch gut. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, die du von gewissen Leuten hören musst. Und wenn das jetzt mein Vater gesagt hätte, hätte ich ihm halt gesagt, ja, du weißt nicht, was ich durchmache und lass mich einfach in Ruhe. Aber jetzt die Ernährungsberaterin, die dann so auf mich eingeredet hat und gesagt, hey, du musst jetzt wieder und wir brauchen dich ja sowieso zurück. Ich glaube, das sind dann so Sachen, die du hören musst. Und bei Burak war es halt auch so, der mir dann gerade so am Ende meiner Etappe auch einen Satz mitgegeben hat. Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, inwiefern der hängen geblieben ist, aber bei mir ist er hängen geblieben. Er hat dann gesagt, ja, come back stronger. Was heißt denn eigentlich come back stronger? Das heißt, du musst viel mehr machen, musst viel mehr arbeiten als alle anderen. Und das verstehen die meisten nicht. Und in dem Moment heißt es ja eigentlich dann come back equal, weil du eigentlich nur das Gleiche tust. Und das ist so ein bisschen hängen geblieben bei mir, weil es war dann für mich auch nochmal so, es war so kurz vor Einstieg ins Mannschaftstraining und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen, ich habe alles gegeben, aber es war dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung, dass man sagt, okay, du musst einfach mehr machen, um auch nach diesem Motto Comeback Stronger zu leben. Und ich will nicht Comeback Equal haben, sondern ich will Comeback Stronger.
Mhm. Das kann ich sehr gut verstehen. Und kurz vielleicht noch einen Schritt zurück, bevor wir bei Come Back Stronger weitermachen. Was war so deine größte Angst? War es die Angst, nie wieder Fußball spielen zu können oder anders oder vielleicht nicht mehr so gut? Bei Fußballern natürlich logischerweise auch, wenn man mit ihnen spricht, natürlich gewöhnst du dich logischerweise auch ein Stück weit an den Job, den du machst, an den Status, den du hast, an die Öffentlichkeit, an dieses ganze Setting drumherum. Hat man Ängste, dass das vielleicht irgendwie von heute auf morgen auch anders sein wird oder vorbei ist? Und geht da so ein Film los im Kopf? Oder war es in deinem Fall eher so, dass du gesagt hast, ich konzentriere mich jetzt erstmal einfach nur darauf, dass ich diese Verletzung in den Griff kriege?
Ich glaube, es war auch wieder so ein Mix von beidem, was du ansprichst. Ich selber war komplett mit mir beschäftigt und habe halt alles versucht, dass ich so schnell wie möglich wieder auf den Platz kommen kann. Dann hast du aber natürlich auch Einflüsse von außen, die dich vielleicht auch daran hindern, die dich ein bisschen zurückhalten. Und ich glaube generell, wenn du so eine Verletzung durchmachst, musst du mental schon sehr stark sein. Weil ich glaube, es ist viel, viel, viel mehr Kopf, als man denkt. Und ich habe das auch sehr unterschätzt, weil ich auch die Erfahrung nie hatte, weil ich nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe. Und das ist ein richtiger Zweikampf im Kopf auch.
Jetzt kam mal die Situation, dass die medizinische Abteilung bei RB sensationell gut ist, aber trotzdem zumindest wirkte das für mich so. In der Vorbereitung ging es ja dann nicht so richtig weiter. Also du kamst nicht an dein Ziel zurück. Und dann, wie war dann der Weg? Hast du dich drauf besonnen? Warte mal, da sitzt doch so einer, den habe ich früher mal Herr Yildirim genannt, der sitzt da irgendwo in Kohlheim rum. Den muss ich jetzt doch nochmal anrufen. Der hat mir eine nette WhatsApp geschickt.
Oder hat, der hat nichts zu tun.
Und der hat nichts zu tun. genau. Der Südländer hat nichts zu tun. Genau. Ja, genau. Und wie war der Weg zu Burak dann? Oder also stimmt das überhaupt, was ich da gerade eben alles erzählt habe? Kann sein, dass das total ist, ganz anders gewesen.
Ja, nein, das stimmt schon. Das ist schon ein guter Weg. Ich habe da generell das Gefühl, in der Reha, gerade bei so einer Langzeitverletzung, es ist so wichtig, dass du kleine Etappen setzt und dann immer wieder was anderes siehst. Ich war jetzt 400 Tage raus und wenn ich 400 Tage die ganze Zeit beim Gelände von der B gewesen wäre und jeden Tag gesehen hätte, wie die Mannschaft trainiert und spielt und neue Spieler dazukommen, Mitspieler gehen, den Verein verlassen und ich bin immer noch an dem Punkt, dass ich nicht gehen kann, das ist viel. Und ich habe mir das halt auch mit unseren damaligen Psychologen haben wir auch uns das so ausgearbeitet, dass wir uns immer kleine Ziele gesetzt haben. Das heißt, dann haben wir gesagt, okay, 3 Wochen lang arbeiten wir richtig hart und ziehen wir durch und machen A, B und C. Dann habe ich aber auch 3 Tage frei. Und da kann ich 3 Tage zu meiner Familie gehen. Und so habe ich mir halt während der Reha immer kleine Ziele gesetzt, weil das für mich halt extrem wichtig war und auch wichtig war, dass ich auch mal wieder andere Sachen sehen kann. Und im Sommer war es halt dann nochmal der Fall, dass ich dann eigentlich schon wieder auf dem Platz angefangen hatte mit der Mannschaft, sich aber dann ja nochmal, dass dann nochmal ein Rückschlag gekommen ist, wo ich dann auf dem Platz war, aber dann an einem ganz anderen Ort in meinem Fuß Schmerz auf einmal bekommen habe. Und da hat sich dann so ein Knochen mit dem entwickelt und auch wieder etwas, wo ich keinen Einfluss drauf habe. Und das war auch ein richtig harter Moment, weil ich glaube, das Gefühl, was du hast, wenn du dann wieder auf dem Platz bist, kleinste Übungen oder ob das nur Läufe sind, du freust dich einfach nur. Und dann wieder zurückzugehen zu 6 Wochen nur Gym und nur Krafttraining und Wadenheben, ich weiß nicht wie viele, das ist schon hart. Und in dem Moment ist es auch für mich ja nochmal so gewesen, dass ich auch nochmal einen Ortswechsel hatte, nach Köln gegangen bin und da trainiert habe und dann auf Wege nach Tula nicht zu weit sind. Ich dann einen Trainer habe, der auch zufällig ein Arzt ist. Und so habe ich die Wege dann wieder getroffen, wo ich dann nochmal zu Burak gegangen bin, weil ich glaube, das habe ich halt auch gelernt in dieser Reha am Anfang, war ich sehr fokussiert auf eine Meinung und ich will nicht zu viele Leute drin haben. Und mittlerweile mit der Reha habe ich ja auch gemerkt, okay, zu viel Meinung ist auch nicht gut, aber du musst so einen gesunden Mix finden und nicht nur eine Meinung mitnehmen. Und dann war es halt für mich ganz klar, okay, ich will auch nochmal zu Burak solches angucken. Mir sehr, sehr viel geholfen. Und ich glaube, auch großer Anteil daran, dass ich dann jetzt wieder auf dem Platz bin. Und ich glaube, das sind halt dann auch so Geschichten, so Fußball-Stories. Ich war als 11-Jähriger auf Herr Yildirims Hochzeit. Und wenn ich dann 28 bin, guckt er nochmal meine Achillessehne und alles heil. Also ich glaube, es sind schon so richtige Fußball-Stories.
Ja.
Vor allen Dingen ist, das hat er jetzt noch nicht erwähnt, aber ich komme natürlich auch gerne zu seiner Hochzeit.
Ja, wir haben Hochzeit.
Ja, aber irgendwann erwischt auch dich. Nein, aber das ist tatsächlich spannend. Da gibt es wunderbare Bilder zu. Wie Benny im Bayern 04 Leverkusen Trainingsanzug bei uns auf der Hochzeit damals war. Aber sensationell.
alles Tages musst du den Mental Health Moment der Woche erzählen von einer 3,5-jährigen Tochter oder Sohn und wie das dann so gewesen ist. Warte es ab, sonst trifft es meistens alle. Ja. Aber Burik, wie war denn dieser Moment, als Benny dich angerufen hat und gesagt hat, Doki, ich glaube, ich komme vorbei in Poolheim. Mhm. Guck du mal drauf und ich will jetzt hier nicht in die ärztliche Schweigepflicht eingreifen. Naja. Aber ich weiß, dass Burak, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das weiß Burak auch, das ist kein Geheimnis, dass ich es immer noch als in seiner Zeit als Arzt bei Bayern 04 Leverkusen Ist mir immer aufgefallen, bevor er mein Knie mal in der Hand hatte, ist mir immer aufgefallen, dass er eine Gabe hat, die für meine Dafürhalten wenige haben. Das ist die Art und Weise, wenn der auf dem Platz gelaufen ist, wenn jemand verletzt war, hat der eine besondere Art und Weise gehabt, mit den Spielern zu kommunizieren. Und zwar schon direkt in dem Moment, als diese Verletzung passiert ist. Ich habe mir auch irgendwie eingebildet, dass er auch so, wie er die Spieler dann anfasst, eine besondere Art und Weise ist. Das ist ja auch was sehr Privates, sehr Körperliches irgendwo auch, ein Stück weit. Was besonders ist im positiven Sinn. Und wenn man dann in Poolheim ist, in der Praxis ist, dann geht das Spiel ja irgendwie im Grunde genommen fast genauso weiter. Also er hat eigentlich das verlängert, was er auf dem Platz gemacht hat, dann in der Praxis macht er das dann auch. Ist es ein Eindruck, der täuscht, Benny, wenn du ihn vergleichst mit anderen Ärzten? Und war das vielleicht auch ein Grund dafür, dass du dich an ihn erinnert hast? Oder ist das vielleicht aus der Seitenperspektive zu viel des Guten?
Ja, ich glaube, das, was du ansprichst, ich kann mich an eine Situation erinnern in Leverkusen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo da war ich schon bei den Profis schon und das war gegen Bremen. Am Abschluss bin ich zum Kopfball hochgesprungen und mein Gegenspieler hat mich so ein bisschen geschubst und hat mein Knie komplett überstreckt. Und meine Frau hatte dir noch ein Bild geschickt und du hast mir das am nächsten Tag gezeigt, weil in dem Moment hat er gesagt, eigentlich reißt du das Kreuzband da, weil ich so überstreckt war und meint, das sah echt nicht gut aus. Und in dem Moment hatte ich halt so einen Schock. Rock hat seinen ein, zwei Tests gemacht und dann auch in aller Ruhe gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und es ist halt so, Matt, die vergisst du nicht. Hab mich halt auf den Platz geschickt, hab dann weitergespielt, war nichts. Und ich glaube, das sind halt so Sachen, was du ansprichst. Als Arzt generell brauchst du halt schon so eine gewisse Ruhe auch, gerade im Fußball, gerade wo es so hektisch ist. Und ich glaube, was auch wichtig ist, so eine Ehrlichkeit, was dann in dem Fall auf jeden Fall gegeben ist. Plus das Vertrauen ist ja dann natürlich sowieso schon da, wenn man sich in so frühen Jahren schon kennenlernt oder ich als Junge und Rock dann schon als Erwachsener und glaube, dass das so ein blindes Vertrauen ist, dass ich dann in die Praxis gehen kann, nach Brunheim und weiß, ich bin in guten Händen. In so guten Händen, dass ich dann meine Oma 3 Wochen später auch dahin geschickt habe. Weil sie auch Probleme hatte. Und dann meine Schwester auch hingeschickt habe.
Das ist übrigens besser als jede 5-Sterne-Bewertung. Da weißt du ganz genau, du hast es geschafft. Du hast es in die Herzen der Familie
so
geschafft.
Glücklich. Oma war so glücklich. Weil du dann erst hast dich auch mal Zeit nehmen und dich wirklich dafür interessieren. Und meine Schwester dann auch hingeschickt. Also so, ich glaube, Burg hatte dies ja sehr viel mit der Henrichs zu tun. Und das ist dann aber auch, wie du sagst, dann durch dieses Vertrauen dann da und ich glaube, das geht dann über den Fußball hinaus.
Dann komme ich zu dir zurück, Borak. Wie war das, Benny dann auf der Pritsche zu haben und deine Einschätzung zu geben und was hat das mit dir gemacht? Ganz persönlich, weil ich glaube schon, dass es eine besondere Verbindung irgendwie zwischen euch gibt. Ich will das gar nicht überstressen, aber das ist hier in diesem Podcast zu spüren. Wir machen jetzt keinen Videopodcast, sonst könntet ihr es auch sehen und erleben. Aber wie war der Moment und wie war es für dich? Und was hast du gedacht?
Ja, ein Stück weit bereitet man sich ja auf so einen Termin auch vor, weil entweder gibt es halt in der Regel vorher einen Kontakt, man schreibt sich oder man telefoniert. Muss man dazu sagen, das habe ich ja auch am Anfang im Vorgespräch gesagt und auch vorhin kurz einleitend. Grundsätzlich arbeiten wir, ich persönlich sowieso, aber innerhalb der Bundesliga versuchen wir einen sehr transparenten und auch klaren Zugang zu schaffen. Das heißt, so wie ich es auch vorhin sagte, medizinische Abteilung RB Leipzig gehört zu den etabliertesten in der Fußball-Bundesliga. Und ich hatte das Glück natürlich auf der einen Seite, dass ich den Mannschaftsarzt bereits kannte, der dann ab der neuen Saison, also sprich ab Sommer 25, für RB und auch für Benny zuständig war. Er war sogar schon mal in Poolheim, damals in seiner Rolle als Mannschaftsarzt des FC St. Pauli. Und deshalb kannte man sich auch persönlich. Er kannte die Örtlichkeiten, Räumlichkeiten und er wusste auch natürlich so ein bisschen über unsere Spezialitäten. Und wir machen halt sehr, sehr viel Reha-Steuerung. Und dementsprechend haben wir auch, egal zu welchem Zeitpunkt man uns im Grunde mit dazu nimmt, wenn man uns braucht. Also nochmal, in den meisten Fällen läuft das toi, 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 wunderbar. Aber in dem Moment, wo man dann sagt, okay, wir könnten theoretisch auch nochmal die Expertise aus Pulheim hinzuziehen, dann können wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt der Reha mit einsteigen. Weil wir haben unser Mindset, wir haben unsere Struktur, wir haben unsere Testbatterien, wir schauen uns die Bilder an, etc. pp. Und dann gab es noch ein Athletiker, jetzt respektive Reha-Trainer, mit dem Benny dann über seine Agentur auch gearbeitet hat. Namentlich, ich hoffe, ich darf es erwähnen, Fabian Jöck, mit dem ich wiederum auch schon seit vielen Jahren in verschiedenen Phasen zusammengearbeitet habe, sodass wir eigentlich ein schönes Paket hatten. Benny natürlich als Fixpunkt, dementsprechend selbstverständlich. Dann hatten wir von Seiten der Reha jemanden, der sich noch mitverantwortlich gefühlt hat und natürlich RB Leipzig immer im Lead, immer im
Loop.
Ne? Absolut. Und ich hatte mich, wie gesagt, auf den Termin vorbereitet und hatte natürlich ein bisschen mitbekommen, okay, in welchem Aggregatzustand kommt Benny? Weil wir haben einmal die Timeline, also das heißt, wie viele Tage, wie viele Monate nach Verletzung. Und dann haben wir natürlich auch noch immer eine Erwartungsline. Also mit anderen Worten, ich könnte doch, ich dürfte doch, ich müsste doch schon so weit sein. So, und jetzt wusste ich natürlich, okay, das beißt sich ein bisschen, die Timeline und die Erwartungen und die Ziele. Das hatte sich zu dem Zeitpunkt ein bisschen, wie gesagt, stand sich gegenseitig auf den Füßen, sodass für mich natürlich erstmal wichtig war, Benny auch über meine Art, gar keine Frage, aber auch ehrlich gesagt über meine Zuversicht mental ein bisschen abzuholen. Ne, weil das war eigentlich in dem Moment das Wichtigste. Er wusste, was er hat, er wusste, was gemacht wurde, er wusste, wo er stand. Und jetzt ging es so ein bisschen darum, gibt es vielleicht noch so das ein oder andere Schräubchen, das wir vielleicht aktivieren können, festzurren können, was nochmal so einen kleinen Schwung bringt. Und dann gab es eben das Thema, was Benny angesprochen hat, mit dem Knochenödem. Das war so ein Beifang, den sich natürlich keiner gewünscht hat. Und dann sind wir über diese Schiene, das heißt, das Thema ein bisschen runterfahren und dann gleichzeitig nochmal in der Reha-Steuerung mit anpacken. Da sind wir mit eingestiegen. Und dann muss man sagen, mit Geduld auch da, weil das Ödem, also sprich diese Wasseransammlung, das war wie eine Stressreaktion im Knochen. Das kannst du nicht einfach wegpusten oder wegmalen. Ne? Der Knochen braucht Zeit, das System und das Gewebe braucht Zeit. Das heißt also, du brauchtest, nachdem dein Geduldsfaden sowieso schon strapaziert war, nochmal eine Zwischengeduld. Und deshalb ging es darum, auch mal diese 4, 5, 6 Wochen dann nochmal abzuarbeiten und dann eigentlich wieder da anzusetzen, nämlich Return to Fight. Und unabhängig von den Zielen, die RB hat, die mit Benny Henrichs, die Benny Henrichs mit RB hat, aber es gibt natürlich auch noch übergeordnete Ziele und dementsprechend hat man sich gedacht, okay, wie kriegen wir da den Turnover? Und da muss ich halt sagen, toi, 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 ich persönlich fand die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten großartig, wie Benny gebissen hat und mit angepackt hat. Und es gab wirklich Tage, ich glaube, das darf ich sagen, Benny, da war er einfach so müde, dass er gar nicht denken konnte. Also da gab es gar keine Möglichkeit, sich mental auch noch zu verausgaben, weil einfach die körperliche Belastung so hoch war, dass man eigentlich nur schlafen wollte die ganze Zeit. Und demzufolge war das sicherlich von allen Beteiligten zur richtigen Zeit der richtige Mitort und die richtige Kooperation, sodass wir das nochmal alle gemeinsam in die entsprechenden Bahnen lenken konnten und allen voran natürlich das größte Kompliment eben an Benny, dass er auch mitgezogen hat, weil er hat eben vorhin was ganz Wichtiges gesagt, dass man sich nicht nur auf eine Einschätzung verlassen sollte. Es ist aber in diesem Zirkus unheimlich schwierig, die richtigen Einschätzungen zu filtern, weil jeder quatscht, jeder hat eine Meinung vom, und das meine ich nicht böse, vom Zeugwart bis zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Und deshalb ist unheimlich wichtig, zu filtern und dann aber auch zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt mit, weil am Ende der Reha, wenn du das Ziel hast, die muss doch jetzt endlich mal zu Ende sein, möchtest du nicht noch Umwege gehen. Du möchtest nicht noch einen Monat länger um den heißen Brei herumtanzen. Und da war es natürlich wichtig, dass wir alle zusammen die Informationen und die Inhalte so gebündelt haben, dass wirklich meiner Meinung nach dann auch alle das Gleiche gesehen haben. Mhm. Inklusive Benny. So, und dann konnte man durchstarten.
Stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor und wahnsinnig anstrengend vor. Und ich glaube, jeder, der da draußen zuhört, wird jetzt auch einmal durchgeatmet haben, weil jetzt kriegt man mehr und mehr ein Gefühl dafür. Ja, man sagt das so nonchalant, ja, nochmal 4 Wochen länger. Aber jemand, der diese Zeit schon irgendwie hinter sich hat, mit diesen ganzen Behandlungen, der muss ja so matt sein, dass er sagt, ich will einfach nur noch schlafen. Und dann sagst du, ja komm, aber wir brauchen nochmal 40 Tage. Und da gibt's doch ein Ziel. Und da stelle ich mir halt einfach, das ist ja dann einfach auch der Profisport. Natürlich hat ein Verein, logischerweise auch, das Gehalt läuft weiter. Der Verein hat Ziele, die Mannschaft hat Ziele, der Trainer hat auch seine Ansprüche und, was da alles zusammenkommt, diese ganzen Zahnräder. Da stelle ich mir auch vor, dass der Druck ungefähr auch da oben ist. Also nicht nur, den man sich selber macht, sondern dann kommt ja noch der Druck auch noch von außen dazu. Ist das nicht wahnsinnig schwer, damit umzugehen, Benni?
Ich glaube, es ist erstmal, warum ein Spieler dann so ungeduldig wird, genau auf in dieser Phase ist. Du hast diesen Ist-Zustand und wie du auch gesagt hast, wo bist du gerade und wie viele Monate bist du jetzt schon der Reha und die Erwartungshaltung. Du willst eigentlich morgen schon wieder auf dem Platz. Und ich glaube, das kommt halt auch sehr viel durch Vergleichen. Weil ich hatte es auch eben angesprochen, zwei andere Spieler hatten sich auch die Achillessehne gerissen. Das beste Beispiel war, 3 Wochen nach mir hat sich jemand die Achillessehne gerissen. Und wir waren vorher noch nie in Kontakt gewesen, haben hab's Spiel dann live gesehen und direkt dann geschrieben über Instagram und ob der auch einen Knall gehört hat und wie es war für ihn. Und seitdem haben wir uns immer abgedatet und ich glaube, er war 3 Monate vor mir wieder auf den Platz zurück. Mhm. Und das zu akzeptieren, war sehr schwer. Weil am Anfang war ich es immer, der ihm Tipps gegeben hat und ich habe das und das so und so gemacht, gerade auch im normalen Alltag. Ich habe einen Stuhl geholt für die Dusche, damit ich mich hinsetzen kann, damit die Gefahr, dass ich ausrutsche, nicht mehr da ist. Und so ganze, so kleine Tipps, so ein Kissen fürs Sofa, dass ich meinen Fuß hochlegen kann. Die habe ich jemand alle gegeben, bis du halt irgendwann diesen Switch gemerkt hast und gemerkt hast, ey, er ist weiter als ich. Und ich habe aber schon viel länger das durchgemacht. Hm. Ich glaube, das ist schwer zu akzeptieren. Deswegen kann ich auch jedem nur raten, was ich gelernt habe in so einer Reha. Egal, ob du Bundesliga spielst oder Kreisliga, was auch immer, aber gar nicht spielst, jeder Körper reagiert halt anders und jeder Körper ist individuell und braucht seine eigene Zeit zu heilen und jeder Körper hat so seine eigenen Gesetze und bei mir war es in dem Fall halt so, dass ich länger gebraucht habe. In einem anderen Beispiel, was ich eben genannt habe, im Bundesligaspiel, da war zu Burg, mein Trainer war, war es aber dann so, dass mein Körper nicht zugelassen, dass ich mir das Kreuzband gerissen habe zum Beispiel. Und jeder Körper ist halt anders. Und mit diesem Vergleichen entsteht dann natürlich auch ein Druck. Druck, den du selber auch machst, weil du dann siehst, okay, Spieler A, B und C sind schon wieder zurück. Habe mir verschiedenste Fälle angeguckt. Von Kobe Bryant über Bembe, der ich auch der Achillessehne gerissen hatte. Axel Witzel. Verschiedenste Sachen. Wo ich dann einfach wusste, okay, viele Leute, die das Gleiche durchgemacht haben, jeder ist zu einem anderen Zeitpunkt zurückgekommen und du siehst dann natürlich nur die guten Seiten und siehst dann nur, bitte nach 5 Monaten und was auch sonst immer, wenn ein Kim Bembe dann noch knapp 700 Tage raus ist, sowas willst du halt gar nicht sehen. Dadurch halt dann mit dem Maximum vergleichst und ich glaube, dass dieser Druck automatisch kommt, ob du willst oder nicht. Den kannst du auch nicht umgehen. Mhm. Weil du willst einfach wieder dein Leben zurückhaben, was du jetzt im letzten Jahr auch immer so gelebt hast. Aber man Ja, ich glaube, wenn du dann so eine Verletzung durchmachst, musst du auch dann auf der anderen Seite schon sehen, neben dem ganzen Druck, den du dir machst, was machst du eigentlich gerade durch und dich immer wieder daran erinnern, wo bist du gerade, was hast du schon erreicht und an welchem Punkt, an welcher Etappe bist du jetzt gerade, weil das ist auch sehr wichtig.
Total. Absolut. Gab es einen Moment, wo du vielleicht sogar gedacht hast, also zeig, was will mein Körper mir da eigentlich gerade sagen, wenn mir erst die Achillessehne durchgeht, dann das Ödem noch mit dazukommt? Ist es so, dass der Körper, oder vielleicht die Frage an euch beide, dass der Körper dann einfach sagt, ey, es reicht mir gerade. Du hast, so wie du es gesagt hast, so lange Glück gehabt, aber du hast mich, Körper, auch massiv gefordert. Du hast mir auch ganz schön was angetan. Jetzt hole ich es mir einfach mal ganz kurz zurück, nämlich diese Zeit und Ruhe, die es braucht. Und wenn es 400 Tage sind, dann sind es eben 400 Tage. Und geht sowas auch in einem vor, dass man vielleicht da auch sensibler wird und sagt so, war ich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu ambitioniert?
Ich finde das eigentlich eine sehr gute Frage. Ich würde auch gerne die Antwort darauf wissen, Doktor.
Also ich habe eine klare Antwort dafür. Ich habe eine klare Antwort.
Also ich kann es dir natürlich rein anatomisch nicht erklären. Ja. Dafür haben wir Burak. Ja. Ich glaube, es ist schwer, dass ich da jetzt irgendwas zu sagen kann, dass der Körper sich die Pause genommen hat. Ich habe mich bis dahin immer gut gefühlt und für mich ist immer dieses Spiel wichtig, das ich gegen Bayern hatte. Ich habe da 94 Minuten lang Gas gegeben und war in verschiedenen Situationen. Nur dass ich mir 95 Minuten ohne Gegnereinwirkung die Achillessehne reiße. Das heißt, ja, Burak ist dein Part. Erklärst du das?
Ja, ich habe es ja vorhin eingangs mal gesagt, mit wie stark diese Sehne eigentlich ist. Und das ist auch manchmal für uns sehr verblüffend, dass das passiert. Aber die Antwort trotzdem ist relativ einfach. Erstmal, es gibt so einen Leitspruch, den ich habe, und der lautet, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Das ist Regel Nummer eins. Nein, aber letztendlich ist jede Reaktion, egal ob es jetzt im Rahmen einer Reha ist oder ob es im Rahmen einer normalen Belastungsphase ist, in dem Moment, wo der Körper anfängt zu kommunizieren, und das kann er meistens am einfachsten, jetzt zumindest in meinem Bereich, über Schmerzen oder über Symptome wie Schwellung, Rötung, Überwärmung und so weiter und so fort. Letztendlich, wenn der Körper im Rahmen einer Reha reagiert, dann, weil er noch nicht bereit war für diesen Step. Und das hat auch häufig gar nicht mit Alter zu tun. Es gibt ja Athleten, die verletzen sich ganz jung. Dann gibt es Athleten, die verletzen sich so in ihrem Herbst, Winter der Karriere. Aber jedes Gewebe ist auch unterschiedlich zu beurteilen, weil es auch unterschiedlich belastet wird. Und in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel der Knochen reagiert, heißt es, er war für diese Belastung noch nicht bereit. Weil die Belastung muss auch nicht erhöht gewesen sein, sondern sie kann zum Beispiel auch sehr einseitig gewesen sein. Ne? Also beispielsweise, du denkst, ich hatte vor kurzem ein Beispiel, ganz kurz, da ist jemand reintegriert worden nach einer Sprunggelenksverletzung und sollte außen als Wandspieler die ganze Zeit den Ball mit der Innenseite wieder zurückspielen. Das hat der 70, 80 Mal gemacht, bis ihm der Oberschenkel eingerissen ist, also muskulär. So, jetzt könnte man natürlich denken, ja, aber ein Fußballer muss doch 70, 80 Bälle spielen können. Ja, aber nicht in so kurzer Zeit und in der Phase der Reha. Das macht keinen Sinn, weil es eine viel zu monotone Belastung ist, ohne Pause. Weil, sag mal, im Spiel, da spielst du manchmal sogar weit über 70, 80 Pässe, je nachdem, auf welcher Position du bist. So Konsorten wie Toni Kroos, denen brennen jetzt die Ohren, wenn man bedenkt, wie viele Pässe die in einem Spiel spielen, mit der Innenseite, wohlgemerkt auch häufig. Aber du hast dazwischen nun mal deine Pausen, wo der Muskel, das Gewebe, das System sich kurz erholen kann. Und deshalb ist das auch etwas, was man gut vermitteln muss. Ne, weil letztendlich ist es für die Athleten manchmal schwierig zu verstehen. Ja, Moment mal, ich spiele mal, sagen wir mal random, ich spiele 20 Bälle, englische oder argentinische Eröffnung, ja, und auf einmal zwickt's. Ja, warum denn? Das kann ich doch, das habe ich immer gemacht. Ja, aber es war zu dem Zeitpunkt nicht adäquat. So, und das muss man einordnen. Und dann wiederum, auch wenn es dann auf die Geduldsschiene geht, aber die braucht man nun mal, und Geduld ist, wie man so schön sagt, eine Tugend, und es ist wirklich eine Tugend. Und danach kann einen auch kaum was mehr aus der Ruhe bringen. Muss man es einzuordnen wissen.
Es darf natürlich eins nicht fehlen, jetzt in dem Zusammenhang, nämlich die Frage, ist der Mensch, ganz bewusst der Mensch, Benny Hinrichs, ein anderer, als er vor dem 20. Dezember 2024 war, heute? Und wenn, inwiefern?
definitiv ein anderer Mensch. Ich glaube, was ich alles durchgemacht habe, wie viele Rückschläge ich erlitten habe, ich glaube, dass man da schon sehr viel rausnehmen kann. Ich glaube, dass ich gefestigt bin, gerade im Thema Glauben, weil ich glaube auch, wenn man ein gläubiger Mensch ist, ist es sehr einfach in Zeiten, wenn alles top läuft und du gerade an der Bergspitze bist, einfach zu sagen, danke Gott und alles ist super und es ist top und sich dann zu bedanken. Aber ich glaube, gerade in Zeiten, wenn du so durch das Tal gehst und schwere Zeiten durchmachst, ich glaube, genau dann wird dein Glaube auch getestet und dann kannst du zeigen, ob du es ernst meinst oder nicht. Und dann kannst du wirklich zeigen, okay, ich gehe da durch, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich schaffe das und ich schaffe das auch mit meinem Glauben. Und ich glaube, wenn man das richtige Mindset hat, dann ist es auch okay, auch mit so vielen Rückschlägen dann umzugehen, auch wenn es alles andere als einfach ist. Und es gerade auch während der Reha, muss ich auch dazu sagen, klang das nicht immer so wie jetzt. Jetzt nach der Reha und nachdem ich ja 2 Monate im Training bin und gespielt habe, ist alles so ein bisschen einfacher. Während der Reha, gerade bei den Rückschlägen, war das auch nicht immer so positiv. Das muss man auch dazu sagen. Das ist einfach ein Teil von der Reha, Teil von dem Prozess, den man durchmacht. Aber im Großen und Ganzen muss man schon sagen, dass der Mensch Benny Hinrichs definitiv ein anderer Mensch ist, der Sachen nochmal anders einzuschätzen weiß. Der vorher schon sehr dankbar war, aber jetzt auch nochmal über meinem, wie nennt ihr das?
Mental Health? Moment der Woche?
Mental Health Moment der Woche. Ja, wie da, wo man dann sehen kann, okay, es kommt jetzt einfach mal in den Kopf, ey, ich muss da jetzt Läufe machen, aber wo war ich vor einem Jahr? Und hätte ich mir gewünscht, Läufe machen zu können. Und da war ich doch dann beschäftigt, dass ich, weiß ich, Hilfe brauche beim Müll raustragen oder sonst irgendwas, weil ich es nicht machen konnte. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die man dann wahrnimmt und so eine Verletzung. Ich glaube, man muss das schon gerade bei so einer Langzeitverletzung auch positive Sachen mit rausnehmen. Muss man einfach.
Wie ist es heute, wenn du Fußball spielst, wenn du vielleicht auch das nächste Mal gegen Bayern München spielst, ganz egal gegen welche Mannschaft. Hat man das noch im Kopf? Ist das etwas, was einen auch auf dem Platz verändert? Braucht man da eine gewisse Zeit, um auch wieder zu vertrauen, also nicht nur Gott zu vertrauen, sondern auch dem eigenen Körper zu vertrauen, dass das abgeschlossen ist, das Thema, und dass man, ich meine, du bist Abwehrspieler, dass man genauso reingeht wie vorher auch, oder vielleicht sogar besser?
Ich glaube, das ist so auch wieder eine Geduldsfrage, weil ich glaube, es gibt sehr wenige Fußballer, die gut in dem Thema Geduld sind, die sehr geduldigsten. Das wirst du sehr selten finden und bin ich natürlich auch einer davon. Du willst dann natürlich, man sieht es dann noch immer anders als die Leute, die zuständig sind, erst als der Reha-Trainer, weil du sagst, du kannst schon im Mannschaftstraining dabei sein. Reha-Trainer sagt, du brauchst noch 3 Wochen. Dann bist du im Mannschaftstraining dabei, dann hast du halt selber das Gefühl, okay, du kannst schon spielen. Trainer sagt, du brauchst noch 3 Wochen und es zieht sich halt immer so ein bisschen. Du brauchst halt diese Geduld und ich glaube, dass du da sehr gut damit aufgehoben bist, wenn du dich so auf deine aktuelle Situation konzentrierst und befasst. Und ich glaube, dass das schon muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade einen Hänger, ich weiß gerade gar nicht, wie die Frage ist.
Nein, die Frage war, gehst du jetzt anders in ein Spiel hörst du nochmal in deinen Körper rein oder gehst du genauso mit derselben Intensität rein wie vorher auch? Oder
sorry, ich hatte schon zweimal Training, ich war gerade ein bisschen weg. Ich glaube, du brauchst halt so einen Aha-Moment im Training, das hatte ich im Trainingslager, da war so ein Zweikampf. Dann merkst du auch erstmal, wie viel in so einer kurzen Zeit durch deinen Kopf gehen kann. War so ein 50-50-Ball, wo ich merke, der Gegenspieler, also im Training, setzt so Grätsche an und ich innerhalb von 0,5 Sekunden 1000 Gedanken hatte, ob ich runtergehen soll, ob ich in Zweikampf gehen soll oder nicht. Ich bin dann auch zu Grätsche, hab dann auch zu Grätsche angesetzt, Zweikampf verloren, Ball war weg, und wir sind noch ineinander gerastet, aber für mich absoluter Moment zu feiern, weil ich dann wusste, okay, es hält, ich kann auch zu Grätsche ansetzen, ich kann auch in einen anderen Gegenspieler reinkriegen, ist schon in Ordnung. Was für mich halt auch so ein bisschen crazy war, natürlich das erste Spiel war direkt gegen Bayern, hab da nicht gespielt und die haben dann 3 Wochen später direkt wieder gegen Bayern gespielt oder 2 Wochen später im Pokal und dann auch in München, da wo ich mich verletzt habe, das war auch nochmal auch emotional. Bin da nicht zum Einsatz gekommen, aber ich glaube, wenn du die Stelle da nochmal siehst, wo du dann warst und wie das passiert ist und das nochmal durch den Kopf gehen lässt, ist es schon nochmal emotional. Aber es war auch dann für mich so dieses endgültige Cut. Okay, ich war jetzt auch hier, auch wenn ich hier nicht gespielt habe, ich war jetzt wieder dabei, habe diesen Moment jetzt auch hier und auch auf den Ort hinter mir gelassen quasi und bin jetzt wieder zurück.
Allerletzte Frage für heute. Was sind deine Ziele, Benny? Du bist jetzt 28. Gibt's was, was du dir wünschst? Gibt's noch fußballerisch etwas, was du dir wünschst, was du jetzt mit der neuen Gesundheit noch erreichen möchtest?
Ja, ich glaube, generell ist das so ein Prozess erstmal. Wie Burak auch gesagt, dieses Comeback Stronger, was heißt das? Und ich habe jetzt nach 2,5 Monaten das erste Mal letzte Woche wieder meinen Topspeed erreicht, was ich vor der Verletzung hatte. Das sind ja auch so Sachen, wo du dann Gedanken drum machst, ob der gleiche Spieler bist. Und ich glaube, sowas braucht dann einfach diese nötige Zeit und Geduld und die musst du deinem Körper auch geben. Grundsätzlich ich als Benjamin Henrys, als Sportler Benjamin Henrys natürlich noch viele Ziele und wenn ich es mir ausmalen kann, werde ich natürlich zur WM fahren. Hoffentlich dabei sein und dann spielen, aber ich glaube auch generell, dass man, weißt du, bis ich die Reha mitgenommen habe, dieses, okay, 2-3 Wochen hart arbeiten und danach erstmal abschalten. Ich glaube, diese Denkweise gerade nach einer Verletzung ist auch schon nicht schlecht und du einfach sagst, okay, ich trainiere diese Woche, gebe alles und will einfach spielen und dann dieses Spiel mitnehmen. Ich glaube, wenn du jetzt schon zu weit auch nach vorne denkst, ist auch nicht so einfach. Man kann sich auch wieder zu viel Druck machen und ich glaube, gerade nach so einer Verletzung ist das Beste, wenn du es einfach nur genießen kannst, wenn du weißt, was du durchgemacht hast, wo du bist, dass du einfach nur dankbar sein kannst dafür.
Ich kann dir sagen, dass ich, ohne dass ich wusste, lange bevor ich wusste, dass wir den Podcast zusammen machen, noch machen dürfen, ich es sehr gefeiert habe, als du wieder zurückkamst. Ich fand, du bist innerhalb der Nationalmannschaft wirklich einer der wahnsinnig sympathischen Jungs, die sehr viel immer dann, wenn ich dich auch in Interviews gesehen habe, immer sehr viel auch Tiefe hatte, soweit das eben geht als Fußballer und habe mich tierisch gefreut, dass ich dich dann auch, ich meine auch in Köln gesehen habe, stimmt das? Gegen den FC? Fand ich, bist du reingekommen, habe ich auch noch zu meinem Co-CEO gesagt, guck mal, da ist er wieder, sehr schön, dass er wieder da ist, auch wenn er bei der anderen Mannschaft spielt. Und ich drücke dir sehr, sehr fest die Daumen, dass du dir irgendwann gar keine, nicht mal 0,5 Sekunden Gedanken darüber machen musst, ob du runtergehst oder ob du nicht runtergehst. Ich wünsche dir, dass du den Anruf von Julian Nagelsmann rechtzeitig bekommst, dass du natürlich mit in die USA fahren kannst. Und bring gerne den Titel wieder mit und wenn du den Titel erreicht hast und auch sonst bist du jederzeit auch gerne wieder herzlich eingeladen, in unserem Podcast mitzumachen. Mir hat das sehr viel Freude bereitet und es gab viele Momente, wo ich auch das ein oder andere Mal schlucken musste und ich hoffe da draußen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und danke dir sehr, dass du heute da warst und dir auch, lieber Burak, natürlich.
Sehr gerne.
Und ja, hoffentlich hören wir und sehen wir uns eines Tages wieder.
Perfekt. Auch von meiner Seite natürlich vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, es war mal so ein bisschen erfrischend, so andere, so ein bisschen weg vom Fußball zu kommen und andere Fragen gestellt zu bekommen. Ich hoffe, man hat hier viel gelernt, viel mitgenommen. Und danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, wir danken dir. War eine große Bereicherung. Und ja, dann wünschen wir allen da draußen schönes Wochenende.
Schönes Wochenende wie immer, genau.
Genau. Und alles Gute. Benni, wir hören uns, wir sehen uns. Wir bleiben in Kontakt.
Auf jeden Fall.
Beste sehr Grüße. Schön. Vielen Dank.
Oh, schönen Abend. Nächste Woche wieder, am Freitag.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.